Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Ortlieb, wasserdichte Fahrradtaschen und Rucksäcke, Stevens, Bikes designt und konstruiert in Hamburg, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Linexo, Komplettschutz für dein Fahrrad, schnell und unkompliziert.
Uwe, für mich geht es ja langsam so politisch los. Wir haben im September Wahlen und langsam muss ich mich mal darauf vorbereiten, dass ich Wahlkampf machen muss.
Cuxhaven-Wahlen oder was?
Naja, Niedersachsen.
Kommunalwahlen. Okay. Und da musst du Wahlkampf machen?
Ich komme da wohl bald nicht mehr drum rum. Ich muss mich so langsam...
Bist du Oberbürgermeister?
Nee, das ganz sicher nicht.
Das darf man nicht.
Du bist nicht der Erste, der das sagt, aber nee, ganz sicher nicht. Nein. Nee,
bitte nicht.
Du bist der Erste, der sagt, bitte nicht.
Mach das nicht.
Ja, ich habe aber...
auch nicht hier.
Ich habe bei Facebook jemanden gesehen, der Fahrradhändler ist und sich als Oberbürgermeister in seiner Gemeinde bewirbt.
Ja, das ist doch erstmal toll.
Ja, finde ich auch. Also eigentlich so Fahrradhändler in kleinen Gemeinden kann ich mir vorstellen, dass dann die Kompetenzen vielleicht sogar reichen, das so ein Amt des Oberbürgermeisters zu bekleiden. Also vom Fahrradhändler zum Oberbürgermeister, zum Chef der Verwaltung, ja, ist ambitioniert, aber vielleicht ja auch machbar.
Naja, ich habe als Fahrradhändler ja immer behauptet, dass das sozusagen die Aufgabe wirklich richtig komplex ist. Also man hat ja wirklich viel, man hat Einkauf, man hat Verkauf, man hat Verwaltung, man hat irgendwie Werkstatt häufig damit dazu, man muss mit Kunden umgehen. Also ich finde das schon echt komplex, von daher finde ich das nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man da viele Fähigkeiten mitbringt, die so ein Oberbürgermeister braucht.
Ja, da bin ich ja dabei. Komischerweise hatte ich gerade gestern das Gespräch auch mit einem Kollegen und der sagte, naja, das könntest du doch auch, sagt er so zu mir. Ich sage, naja, komm, also einen Fahrradladen mit 30 Leuten zu führen oder eine Verwaltung mit über 1000 ist halt aber doch noch ein Unterschied und Verwaltung muss man halt auch mal dann lernen, glaube ich. Aber das ist gar nicht das Thema. Dieser andere Fahrradhändler, der hat mich in den letzten 2 Wochen, seit ich weiß, dass er sich da bewirbt, wirklich beschäftigt. Weil grundsätzlich finde ich es ja gut, wenn Fahrradhändler politisch aktiv sind. Nur der ist als Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl, geht er ins Rennen für die AfD.
What?
Ja, jetzt kann man sagen, ist ja ganz egal, ist eine Partei wie jede andere. Ich finde nicht, dass es eine Partei wie jede andere ist. Mein Störgefühl ist nur, die AfD ist die einzige Partei, die aktiv das Fahrrad abschaffen will. Also die sagt ja nicht, wir wollen das Fahrrad nicht fördern oder wir wollen das auf dem Status quo belassen, vielleicht wie die CDU oder so, sondern die sagt sogar aktiv Versicherungspflicht, Helmpflicht, Kennzeichenpflicht für Fahrräder. Das heißt ja eindeutig die Rechte von Radfahrern beschneiden, einschränken, zurückdrängen, Radfahren zurückdrängen. Wenn aber meine Partei, für die ich antrete, das Fahrradfahren behindern will und ich eigentlich Fahrradhändler bin, also das, ich kann es gar nicht verstehen. Also ja, hilf mir.
Ja, aber das zahlt ja auf meine Vermutung ein. Das sind alles gespaltene Persönlichkeiten.
Fahrradhändler sind gespaltene Persönlichkeiten.
Nein, die AfD wählen.
Achso, okay, alles klar. Jetzt hast du dich aber gerade nochmal rausgezogen.
Absolut. Nein, also völlig unverständlich, gebe ich dir total recht. Weil selbst wenn man das Fahrradhändler nur aus dem Grund ist, dass das sein Business ist, das man betreibt und man mit Fahrradfahren gar nichts zu tun hat, verkauft man ja doch Menschen ein Verkehrsmittel. So, und das heißt, man muss sich ja mit dem Verkehr auch auseinandersetzen, den das erzeugt. Und das scheint er ja völlig abgespalten zu haben. Von daher eine gespaltene Persönlichkeit.
Okay, ja, könnte natürlich sein. Also, wie gesagt, mir fehlt auch wirklich völlig das Verständnis. Ich will ja auch gar nicht jetzt hier sagen, die eine Partei ist besser als die andere oder man darf nur in diese Richtung denken. Aber wir sind ja alle in der Fahrradbranche, wie du gerade schon gesagt hast, ist völlig egal, aus welchem Grund wir da in der Branche sind. Einer könnte der Grund sein, dass man ganz viel Geld verdienen will oder weil man mit dem Herzen da dran hängt. Aber egal, aus welchem Grund man da ist in dieser Branche, man sollte doch dann das Fahrradfahren fördern und für Fahrradfahren sein, pro Fahrrad sein. Ansonsten macht das doch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn.
Naja, das ist ja das, was wir auch schon mal gesagt haben und was wir auch, und das ist jetzt mal ein Spoiler, auf unserer nächsten Jahrestagung im November auch zu einem der Kernthemen machen werden, ist mehr Fahrradverkehr, mehr Radverkehr in den Städten, und da ist noch viel, viel, viel Potenzial. Mehr Radverkehr bedeutet mehr Räder in Nutzung, mehr Kilometer, die gefahren werden, und das heißt mehr Preis, mehr Werkstattaufträge, mehr Ersatzteile und vermeintlich natürlich auch einen größeren Wechsel an beim Kauf von Neurädern.
Ja, also das soll das Thema sein, das denke ich schon, aber wie gesagt, wahrscheinlich nicht mit dieser Partei.
Nee, nicht mit dieser Partei, und einladen werden wir ihn auch nicht.
Nee, sorry.
Da steht für mich die Brandmauer.
Da, kein Sprachrohr für rechtsaußen. Okay, dann lass uns doch mal zum eigentlichen Thema kommen. Beim letzten Podcast haben wir uns ein bisschen darüber beklagt, dass wir zu wenig Rückmeldung gekriegt haben über kleine Veränderungen. Jetzt haben wir ganz viele Rückmeldungen gekriegt. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, weil wir mal austauschen wollten, was wir so reinbekommen haben. Da sind ganz, ganz viele kleine Veränderungen. Ich fand, da waren auch einige Sachen dabei, die ich gar nicht so als kleine Veränderungen wahrnehmen würde, sondern eher als etwas größere. Kleine Veränderung oder nicht kleine Veränderung liegt, glaube ich, im Auge des Betrachters in diesem Sinne. Wir nennen einfach mal die ganzen Veränderungen und dann musst du als Hörer wahrscheinlich selber beurteilen, ob das für dich eine kleine oder schon eine große Veränderung ist, oder?
Naja, und vor allen Dingen glaube ich, dass kleine Veränderungen auch manchmal bedeutet, der Schritt dahin, das zu tun, ist nicht besonders schwer. Auch wenn vielleicht irgendwie eine Investition damit reinsteht oder sowas, aber der Rest, die Umsetzung ist leicht. Und das ist das vielleicht, was alle Sachen hier eint. Ich glaube, in der Umsetzung ist es nicht besonders schwer, man muss es nur wollen.
Das sehe ich bei dem einen oder anderen noch anders, aber da können wir gleich nochmal genau drauf eingehen. Aber eine Kleinigkeit fällt mir jetzt sofort ein, was du mir erzählt hast. Das ist der Centrissimo. Also Centrissimo hört sich schon klein an, ist auch klein, ist auch nicht teuer, kostet nicht viel Geld, kostet nicht viel Arbeit und verändert doch ganz schön viel, oder?
Ja, also ist ja immer Teil auch unserer Schulung. Der Centrissimo ist ja so ein kleiner, früher hieß er Centriboy, ist so ein kleines Instrument, was man hinten an die Hinterradstrebe dran schraubt, um das Hinterrad zu zentrieren, ohne es ausbauen zu müssen.
Ja, oder auch das Vorderrad. Kannst du auch nicht sagen. Kannst du überall ranklemmen. Genau.
Überall ranklemmen. Vielleicht deine Schulter um dein Gesicht.
Wir haben eine universelle Klemmung, die kannst du wirklich überall am Fahrrad festmachen. Kannst du an Spezialrädern festmachen. Also gerade wenn du sowas wirklich Schwieriges hast, kannst du echt überall hin klemmen, den Centrissimo.
Genau. Also super Instrument und spart total viel Zeit und damit natürlich Geld.
Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ist das jetzt wirklich ordentlich zentriert? Nein, wenn du wirklich ein Laufrad von Grund auf aufbaust, richtig zentrieren willst, dann musst du natürlich das Laufrad ausbauen und musst in deinen Zentrierständer. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind ganz viele Sachen einfach nur mal eben den Rundlauf der Felge prüfen, die eine oder andere Speiche nachspannen. Und das kannst du sehr, sehr gut im eingebauten Zustand machen. Zumindest wenn du den Centrissimo dazu benutzt, weil der dir sehr präzise anzeigt, was Sache ist.
Ja, also das war ein Tipp, großartig. Ich fand einen zweiten, das war wirklich ein Knaller. Da lässt sich tatsächlich streiten, ob das eine große oder kleine Veränderung ist. Ein Personalwechsel in der Dialogannahme. Ja, fand ich großartig, weil nur dadurch, dass die Menschen gewechselt haben und der richtige Mensch mit der richtigen Intention in die Dialogannahme gegangen ist, hat sich der Umsatz pro Auftrag von 100 auf 150 Euro erhöht, und zwar innerhalb von einem Monat. Durchschnittsumsatz auf 150 erhöht.
Das ist super. Nach Trumpscher Rechnung wären das 600%, oder?
Nee, dieser Händler kann rechnen, hat weniger Aufträge, weil weniger los war in der Werkstatt. Das will er jetzt auch nochmal angehen, aber hat mehr Umsatz gemacht. Das bedeutet natürlich, die Werkstatt steht weniger unter Druck, ist weniger Stress, weniger Dings, und sie machen Arbeiten effektiver, weil es ja an einem Rad einfach nur länger gearbeitet wird. Also das finde ich finde ich wirklich bemerkenswert, von 100 auf 150 Euro innerhalb von, ich glaube, ein oder zwei Monaten nur durch einen Personalwechsel. Also entscheidend ist schon, wer steht da vorne in der Dialogannahme und wie macht das?
Ich glaube, das ist tatsächlich nur eine kleine Entscheidung. Du kannst ja sagen, hier statt Bernd geht Klaus in die Reparaturannahme. Das ist eine ganz, ganz kleine Veränderung. Ich glaube, die Schwierigkeit dabei ist zu wissen, was unterscheidet Bernd von Klaus oder Klaus von Bernd und was macht der eine besser als der andere. Ganz oft sind dir in der Reparaturannahme die besten Mechaniker in Gange und eigentlich müssten da die besten Verkäufer stehen.
Ja.
Da muss man vielleicht nochmal sich ein bisschen drüber Gedanken machen, wer kann eigentlich wirklich am besten mit den Kunden reden, wer kann am besten die Leistungen verkaufen und anpreisen und wer kann am besten die Bedürfnisse der Kunden erfüllen oder habe ich da tatsächlich den besten Mechaniker stehen und der ist so ein bisschen maulfaul.
Ja, also genau, in die Annahme gehört ein Verkäufer, ist ein Verkaufsprozess. Thorsten, jetzt Steilvorlage für dich, die Online-Terminvergabe.
Ach, das ist eine steile Vorlage für mich, weiß ich gar nicht so genau. Weil wir es schon so lange machen, oder?
Weil du es schon so lange machst, klar.
Ja, ja, wir machen es wirklich lange und intensiv. Und ja, also das finde ich deswegen gut, weil bei uns kommen auch nicht alle Termine über online rein. Aber die Termine, die über online reinkommen, die haben ja schon so viele Informationen und so viel Commitment. Ganz oft wird da schon angeklickt, ich bin bereit, 160 Euro für die Wartung auszugeben. Und da haben sie schon ihr Kreuz gemacht und ich bin bereit, eine Fahrradwäsche für 45 Euro zu bezahlen und auch schon ihr Kreuz gemacht. Das heißt also, das kann sein, dass Online-Termine reinkommen, schon, die sich schon committed haben mit 200 Euro, die Adresse hinterlegt haben, die Handynummer, die E-Mail-Adresse. Alles ist da, alles liegt schriftlich vor. Ich brauche nur noch kopieren und einfügen. Das ist alles auch ein Vorteil der Online-Terminvergabe. Alles ist schon schriftlich da und fixiert.
Heute sprühen wir ja vor lauter Ideen, die ihr da dann zu Hause in euren Betrieben umsetzen könnt. Der nächste wäre für mich die Einbremsmaschine.
Haben wir alles zur Online-Terminvergabe schon gesagt? Ja, ne?
Ich würde sagen, ja. Also ich war zufrieden mit dem, was du gesagt hast.
Okay, alles klar. Weil das sind ja, eigentlich ist das ja sogar nur das Add-on, finde ich. Also weil die Online-Terminvergabe macht ja Termine auch noch fix und legt dir freie Termine also offen. Das heißt, du hast auch noch eine geregelte Terminzugangssteuerung. Das ist ja eigentlich auch ein großer Vorteil. Den habe ich gar nicht mit erwähnt. Also ich fand gerade so, ne, dass alles schriftlich vorliegt und ein Commitment, das ist schon die eine Sache, aber dass der Termin schon an der richtigen Stelle ist, am richtigen Tag, wann auch Zeit da ist. Das ist ja eigentlich der größte Vorteil.
Du meinst, deine Zeitplanung ist damit auch schon gemacht?
Ja, größtenteils.
Genau. Ja. Ja.
Okay, aber dann, was war das nächste Thema? Sorry.
Einbremsmaschine.
Die Einbremsmaschine,
ja. Die Einbremsmaschine. Eigentlich auch kein ganz großes Gerät, aber ein Gerät, was du bei dir in die Werkstatt reinstellst oder an den Ausgang der Werkstatt stellst und deine Scheibenbremse einbremsen kannst, deine Scheibenbremsscheibe sozusagen einbremst und die Belege einbremst.
Und die Belege vor allen Dingen.
Belege, genau.
Ja, auch das ist wichtig und deswegen war ich eigentlich eher, am Anfang war ich ja ein Skeptiker und Gegner sogar.
Ach ja.
Mir wollte das nicht einleuchten, dass Bremsen, Bremsbelege, dass das alles nicht, dass das alles so geliefert wird, dass es nicht funktioniert. So, also meiner Meinung nach war das eine Aufgabe des Herstellers, das zu gewährleisten, dass alles gut funktioniert miteinander. Aber das ist einfach nur ein frommer Wunsch, der wird ja eben nicht erfüllt. Scheibenbremsen funktionieren eben nicht neu.
Ja, du musst sie einbremsen. Dazu gibt's ja auch eine Anleitung, wie man sie einbremst. Und das Ganze kannst du aber mit der Einbremsmaschine auch in deiner Werkstatt machen. Du musst also nicht deine Mechanikerin oder deinen Mechaniker auffordern, dass während der Probefahrt oder während der Probefahrt passiert's ja normalerweise, in einem strukturierten Prozess abzuarbeiten.
Das musst du tun. Was zum Beispiel bei uns in Norddeutschland auch gar nicht geht.
Genau.
Weil also du brauchst dafür eigentlich Bergabstrecken, damit du mal vernünftig bremsen kannst, ohne dass du bei jeder Probefahrt ein Intervalltraining machst.
Oder Oberschenkel wie Weiland, wie hieß er nochmal gleich?
Förstermann.
Förstermann, genau. Nee, also Zeitersparnis, die Standardisierung des Prozesses und tatsächlich auch ein Business Case. Also du kannst damit auch Geld verdienen.
Genau, man kann das Einbremsen sich genau auch bezahlen lassen. Man kann es auf die gemachten Arbeiten mit draufschreiben. Man zeigt Professionalisierung in der Werkstatt auf jeden Fall deutlich an. Und dann gab es ja auch, ich erinnere mich noch an die Diskussion, das ist noch gar nicht so lange her, wie gefährlich ist denn eigentlich das Einbremsen? Was für eine Staub- und Schadstoffentwicklung habe ich denn eigentlich in der Werkstatt? Und es gab dann einige, die sich eine Absauganlage gebastelt haben und, und. Aber das ist mittlerweile ja auch ausgeräumt. Es gibt überhaupt gar keine nennenswerten Emissionen dieser Einbremsanlage.
Ja, also wunderbar. Solltet ihr euch unbedingt anschaffen, steigert die Professionalisierung in eurem Werkstattbetrieb.
Und je nach Größe vielleicht sogar ein oder zwei oder drei. Lohnt sich.
Genau. Nicht ganz unbeteiligt warst du an dem nächsten Punkt, der auch nicht von uns in das Spiel gebracht wurde, sondern tatsächlich von einem Zuhörer, unsere Allright Werkbank.
Nee, da bin ich nicht unbeteiligt. Das ist sicher so. Und da sind auch ganz viele andere Menschen dran beteiligt. Und es gab ja immer wieder, ich erinnere mich von vor 15 Jahren, wo wir angefangen haben, einfach mit der schrägen Platte, wo die Werkzeuge drauf waren. Was wir ja übernommen haben von Uli Lippmann als Vorlage, glaube ich. Und aus dieser Basis ist entwickelt worden die VSF Workstation, die wir jetzt haben. Ich glaube, wir haben ja schon öfter die vielen, vielen Vorteile erzählt, die diese Werkbank dann hat. Von der Reduzierung der Werkzeuge bis hin zur Positionierung der Werkzeuge über die Abgrenzung der Mechaniker, damit sie nicht mehr so viel Blickkontakt und Kontakt miteinander haben, dass sie ungestört arbeiten können und. Also die hat ja mit Bevorratung der Teile wirklich so viele Vorteile, dass ich verstehe, dass jemand sagt, das war der Gamechanger für ihn.
Ja, und es ist auch so, wir hatten mal einen Kommentar bekommen, der klar gemacht hat, wie weit wir damit sind. Nämlich als wir im Hause Lange waren und unseren Werkstattkongress da durchgeführt haben und unseren Werkbank mitgebracht haben. Und dann haben die gesagt, so, ihr macht es ja konsequent. Das war der Kommentar des Werkstattbeauftragten dort. Also wir machen es konsequent. Das heißt, das ist die konsequenteste Umsetzung von effizientem Arbeiten in der Werkstatt. Und klar ist das ein Veränderungsprozess, der ist nicht leicht, aber das ist genau das, was wir damit wollten. Die konsequenteste Art, Zeitersparnis in der Werkstatt durch ein Möbel.
Ja, das Erstaunliche daran an diesem Kommentar ist ja eigentlich, der hat ja selber Werkbänke, die er anbietet, sieht dann unsere und sagt, wow, das ist jetzt das, wo wir uns noch nicht ganz hingetraut haben.
Genau.
Finde ich schon bezeichnend und ich war in den letzten 2-3 Wochen in einigen Werkstätten wieder unterwegs. In einigen Werkstätten, die alle die Werkbank noch nicht hatten. Und ich habe dann ein bisschen beobachten können in den Werkstätten und die Gespräche unter den Mechanikern mitbekommen. Da ging es dann um Fußball, da ging es dann um
Steuererklärung.
Also alle möglichen Themen, die Mechaniker untereinander besprechen, aber das können sie gerne machen im Pausenraum. Das ist nicht für die Werkstatt gedacht. Auch wenn sich die Mechaniker deswegen toll wohlfühlen, wenn sie da 2 Stunden über Fußball reden können, während sie arbeiten. Das führt nicht dazu, dass sie besser und schneller arbeiten.
Ja, also unsere Werkbank, eine der kleinen Veränderungen, also weil der Schritt ist nicht schwer, aber natürlich mit großer Wirkung.
Ja, die Investition ist jetzt nicht so ganz klein und ich muss meine Werkstatt ja umbauen. Da wäre ich jetzt, offen zu sagen, vielleicht ist es auch nicht so eine ganz kleine Veränderung. Aber auf der anderen Seite, wenn du die Entscheidung getroffen hast, das Geld auszugeben und dann das Werkzeug daran hängst, nach unseren Vorgaben vielleicht sogar, das einfach das Ding in die Mitte stellst, so ein Riesenschritt ist es dann doch nicht. Ich glaube, dass man mit 1-2 Tagen Planung und Umbau auf jeden Fall dabei ist und die Wirkung ist enorm, glaube ich.
Ja. Übrigens, kleiner Hinweis, man kann so eine Werkbank auch leasen. Das bieten wir als VSF an und haben einen Leasingpartner dafür. Also das Ding ist auch, man muss es nicht investieren, man kann es auch leasen. Das hat durchaus auch Vorteile in der Bilanz.
Okay.
Gut. Nächster Punkt, jetzt werden wir digital, nämlich ein Tipp, da hat sich ein Unternehmer, ein Fahrradhändler, ein Trello-Board gebaut, wo er unterscheidet zwischen Kunden, die ein loses Interesse haben, ein Angebot, was für Fahrräder zu erstellen ist, oder ein Fahrrad, was auf die Freigabe wartet, oder ein Rad, was noch aufgebaut wird, oder was ein Fahrrad, was oder Fahrräder, die bereit sind zur Übergabe. Es geht eigentlich um ein Trello-Board, wo man dann Informationen ablegt, die für alle Mitarbeitenden einsehbar ist. Und ich fand jetzt erstmal vor allen Dingen die Transparenz für alle Mitarbeitenden das, was ich herausragend fand und was ja total wichtig ist, was in vielen Betrieben nicht gegeben ist. So, und deswegen haben wir es hier aufgenommen. Also in dem Fall ist es ein Trello-Board. Ich glaube, da geht auch viel über die Warenwirtschaft, wo man nicht extra so ein Board aufbauen muss. Aber die Transparenz der Prozesse und die Unterscheidung der Prozesse fand ich wirklich richtig gut.
Also wir haben das tatsächlich auch bei uns seit Jahresanfang noch ein neues System eingeführt und haben da viele Prozesse auch drin abgebildet. Deswegen kann ich das gut verstehen, dass er das mit so einem Trello-Board macht. Wir stellen aber immer wieder fest, dass die beste Möglichkeit ist eigentlich, sich die Mühe zu geben, den Weg zu finden, wie das in der Warenwirtschaft, die man ja sowieso als System hat, zwangsläufig, wie man das in dem System Warenwirtschaft möglichst gut abbilden kann. Das ist so ein bisschen wie dieses, ich habe eine Software und dann brauche ich 1000 Lösungen, damit die Software so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht müsste man seine Prozesse so umbauen, dass man so die Prozesse hat, dass sie mit der Warenwirtschaft funktionieren. Das ist noch das Einzige, was ich dabei zu bedenken gebe. Aber wenn eben kein anderer Weg geht und wenn das eine gute Möglichkeit ist, dann kann das auch ganz viel bringen, ja.
Ja, also ich glaube, das hat was ein bisschen was mit Akzeptanz zu tun. Wir kennen das in unserem Verbandsbetrieb, dass wir für verschiedene Dinge und verschiedene Prozesse verschiedene Programme haben. Und jetzt sind natürlich die Programme immer Spezialisten für das System, für die Anforderungen, aber machen es den User, also unseren Mitarbeitenden, wirklich nicht leicht, weil man sich mit jedem Programm neu auseinandersetzen muss. Also besser ist schon, wenn man mit einem Programm arbeitet, was alle richtig, richtig gut kennen und dieses Programm sozusagen da die Prozesse abbildet, auch wenn man dafür dann vielleicht nicht ganz die Performance hat, was die Spezialisten können.
Das denke ich auch.
Und, das ist dein Ansatz, ne?
Der Ansatz ist, je weniger verschiedene Systeme, umso besser. Okay. Eins wird nicht gehen, für den kleinsten Fahrradhändler wird nicht eins gehen, aber je weniger, je besser, würde ich sagen.
Dann sind wir aber doch gleich, wenn wir beim Digitalen sind, noch bei zwei Punkten, die vielleicht direkt oder indirekt zusammengehören. Phone Connector und digitale Telefonanlage. Zum Phone Connector kannst du, glaube ich, was sagen, weil ich nicht.
Ich glaube, Phone Connector hört sich für nämlich nach einem speziellen Programm an, was das wohl denn der Name ist. Aber was ich darunter verstehe, ist tatsächlich, dass man eine digitale Telefonanlage hat. Und das ist tatsächlich ein Game Changer, finde ich. Dass also eine digitale Telefonanlage, wo ich immer sehen kann, wer anruft, die digitale Telefonanlage, die vielleicht die Handys der Mitarbeitenden direkt mit einbindet, jedes Telefon, jedes Handgerät eingebunden ist und alle Kundendaten hinterlegt sind, die also zum Beispiel auf die Kundenliste der Warenwirtschaft, des CRM, der E-Mail, des E-Mail-Programms zugreift, sodass, wenn auch jemand, der noch nie angerufen hat, anruft, anhand der Telefonnummernerkennung sofort steht, das ist Herr Müller. Und vielleicht sogar ein Dialogfeld aufgeht, warum der gerade anruft.
Ja.
Und ich nur noch einen ganz kleinen Vorteil, oder wo man das vielleicht sehen kann. Es gibt ja noch Menschen, die an Telefongeräten Zahlen eintippen. Soll es ja geben. Aber die Zeit, die Telefonnummer einzutippen, die haben wir gar nicht mehr. Das heißt, eigentlich bin ich ja am Computer und ich muss eigentlich nur einen Doppelklick oder die Nummer markieren, Taste drücken und dann bin ich verbunden. Das ist eigentlich der große Vorteil von digitaler Telefonie. Ich nehme irgendwelche Zahlenkombinationen, die ich auf dem Computer sehe, markiere die und dann habe ich auch schon die Verbindung. Ganz, ganz großer Vorteil im Vergleich zu Zahlen eintippen. Und jetzt sagt ihr, das ist ja lächerlich, Zahlen eintippen, das dauert ja nur 15 Sekunden. Das andere dauert aber nur 2 Sekunden. Das heißt, ich habe hier immer mindestens 10 Sekunden Ersparnis und das könnt ihr ja mal auf alle Telefonate aller Mitarbeiter hochrechnen.
Meine Theorie ist ja, dass die ist ja auch nicht neu und die haben ja auch schon andere beschrieben. Thorsten, ich glaube, du bist ein fauler Kerl.
Das ist definitiv so.
Du willst einfach so wenig wie möglich Arbeit haben mit den Dingen, die du tust. Und wenn du aber jedes Mal das Gleiche tust und immer wieder machen musst, obwohl du eigentlich denkst, das geht auch viel leichter, dann nervt dich das total. Deswegen bist du so sehr an diesen Veränderungsprozessen.
Das ist sehr geschmeichelt. Mich nervt jede Arbeit.
Sehr gut. Dabei sagst du immer, das ist doch gar keine Arbeit. Das ist doch keine Arbeit.
Das stimmt. Wenn es keine Arbeit ist, nervt sie auch nicht. Sehr gut.
Okay, das heißt, wir haben die digitale Telefonie, Telefonanlage besprochen. Dann würde ich jetzt mal auf einen ganz anderen Punkt kommen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit, was auch genannt wurde und was ich wirklich einen ganz tollen Beitrag finde, nämlich Kleinteile in Werkstattverpackung. Jetzt haben wir natürlich nur bedingt Einfluss darauf, wie die Lieferanten ihre Ware liefern. Aber diesen Einfluss sollten wir wenn möglich geltend machen. Also das könnt ihr auch gerne an uns, an den Verband schicken, wenn ihr sagt, diese Kleinteile kommen jedes Mal noch einzeln in der Blisterverpackung. Die muss ich einzeln auszeichnen, die muss ich einzeln auspacken, die Verpackung entsorgen und so weiter. Diese ganzen Stress würde ich mir gerne ersparen, indem ich das in Werkstattverpackungen oder Großpackungen einkaufen kann. Also wenn ihr da was habt, schickt es bitte an uns, sortiert nach Herstellern, wenn es geht. Nicht, dass wir das auseinander sortieren.
Man kann hier aber auch schon mal selber tätig werden. Also es gibt natürlich ganz viele Shimano-Bremsbeläge, die kriegt ihr in Großverpackungen. Die muss man nicht immer geblistert kaufen. Es gibt ganz viele Ketten, die ihr auf Haspeln kaufen könnt. Dann macht ihr einfach Meterware von. Auch das spart natürlich jede Menge Verpackung und spart euch vielleicht sogar ständige Kettenreste als Abfall. Also es gibt schon eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man da mit kleinen Veränderungen eine ganze Menge ändern kann. Und Bremsbeläge nicht immer aus der Verpackung rauspulen zu müssen, macht es ja sogar schneller. Also.
Ja, also es geht um Ressourcensparen in allen Richtungen. Deine Zeit, deine Arbeitskraft, aber natürlich auch Verpackungsmaterial, was unnötig irgendwie da drumherum gebaut wird, nur damit du es wieder auspackst.
Also wenn auf so einer Haspel 15 Ketten drauf sind, dann kann man sich mal 15 Verpackungen von Ketten, das ist ja die Pappverpackung plus die Plastikverpackung, ist schon eine ganze Menge, finde ich.
Also vielen Dank für diesen Hinweis, das hat mich sehr gefreut. Das gehört genau hierher. Gut, ich habe jetzt noch zwei Punkte, die,
noch mehr, jetzt bin ich ja gespannt, was kommt denn jetzt noch?
Ja, es kommt ein wesentlicher Punkt, den wir auch selber immer wieder angesprochen haben. Sicherlich keine Kleinigkeit, aber trotzdem so wichtig, dass wir es hier nennen. Nämlich die Reduzierung der Öffnungszeiten bei gleichzeitige Einführung der Terminvergabe und der Hinweis war von demjenigen, der das uns gesendet hat, auch Samstag dann aber ohne Termin. Also den Samstag von Terminen befreien, damit der Samstag irgendwie entspannter wird oder freier wird. Aber Reduzierung der Öffnungszeiten und gleichzeitige Einführung der Terminvergabe.
Also wenn du das nicht miteinander verknüpfst, glaube ich, dann ist der Tipp noch viel klarer. Ja. Also einfach mal Reduzierung der Öffnungszeiten. Also wir haben ja ganz viele Kollegen, die montags zum Beispiel noch aufhaben, einfach zu sagen montags zu. Oder was wir jetzt auch gehört haben, einfach zu sagen Samstag ist geschlossen. Das ist ein mutiger Schritt, aber wirklich eine Kleinigkeit, weil das ist ja von heute auf morgen umsetzbar.
Nee, und vor allen Dingen dieser Kollege, der das gemacht hat, der hat ja vorher gerechnet. Der hat irgendwie auch überlegt, warum, dass er das tut für seine Mitarbeitenden, die er sonst nicht halten kann und so weiter. Der hat also sehr, sehr klug entschieden und hat überhaupt keinen Nachteil vorzuweisen, sondern er sagt, die Umsätze sind überhaupt nicht zurückgegangen, sondern er fängt das mit den anderen Tagen auf. Er konnte seine Mitarbeitenden, insbesondere in der Werkstatt, halten. Also mutiger Schritt, aber offensichtlich ein positiver Schritt. Und von daher, Öffnungszeiten reduzieren führt selten dazu, dass es zum Nachteil gereicht, sondern in der Regel ist es total positiv.
Also ich habe von noch niemandem gehört, dass die Umsätze zurückgegangen sind, weil der Montag statt geöffnet jetzt geschlossen ist. Von daher ist das mit dem mutig so relativ. Also ins Wasser zu springen, wenn alle sagen, das ist warm, ist ja gar nicht so mutig, oder?
Ja, ist, was ich aber schon gehört habe, ist, dass es einen Moment dauert, dass die Kunden, deine Kunden und Kundinnen sich daran anpassen. Also
ja, das ist alles richtig, aber das haben so viele schon gemacht und alle haben, also ich habe noch von niemandem was Negatives gehört bis jetzt. Also berichtigt mich, ruf mich gerne an, schreib uns eine Mail, wenn du sagst, na, ich habe es versucht und habe es nicht durchgehalten oder es war so schlimm, es war nicht durchzuhalten, dann melde dich gerne mal, das würde mich auch sehr interessieren, aber bisher habe ich tatsächlich von noch niemandem eine negative Rückmeldung dazu gekriegt. Von daher, ich habe mich ganz, ganz lange schwer damit getan. Erst als alle, die drin waren, geschrien haben, das Wasser ist warm, jetzt spring doch endlich, da habe ich es gemacht. Aber und es war super. Also ich fühle mich immer noch wohl damit.
Ja, also du hast völlig recht. Ich habe auch noch keine negative Rückmeldung. Ich will nur sagen, ein bisschen Durchhaltevermögen muss sein.
Ja, aber nicht viel Mut. Das wollte ich nur damit sagen. Nicht viel Mut. Es ist nicht. Mach's einfach.
Gut, müssen wir über Terminvergabe noch was sagen?
Ja, wir hatten ja vorhin Online-Terminvergabe für Werkstatt und vielleicht auch für Verkaufsgespräche. Grundsätzlich war jetzt hier nochmal die Anregung von dem Kollegen, die Terminvergabe hat ganz viel bei ihm verändert. Ja, also man muss die Terminvergabe nicht nur für Werkstatttermine machen, man kann die auch für alles andere machen.
Ja.
Beratung, Fahrradabholung, man kann für alles Termine vergeben und das ist das Erfolgsrezept Nummer eins, würde ich sagen.
Ja, das ein bisschen konkreter zu machen, das zu kanalisieren, deinen Kundenaufkommen irgendwie wirklich zu organisieren, anstatt dem Zufall zu überlassen, darum geht's.
Ich habe noch eine kleine, jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit, die wir nicht gekriegt haben, die fällt mir jetzt gerade ein, die würde ich vielleicht selber noch einbringen.
Ja, ich habe auch noch einen letzten Punkt, den wir kontrovers diskutiert haben, von daher fang du mal an.
Ich habe die Kleinigkeit, die ich auch in der Reparaturannahme immer schule, und zwar das Ergebnis der Reparaturannahme ist ja der kalkulierte Preis, der Maximalpreis und der Termin, wann das Fahrrad fertig ist.
Ja.
Und ganz oft wird gesagt, Freitagnachmittag ist das fertig oder Donnerstagnachmittag oder wann auch immer. Und wenn man sagt, Donnerstagnachmittag ist das Fahrrad fertig, dann kommen ja, das ist der komische Zufall, alle um 17.15 Uhr.
Ja, genau.
Und zwar alle sieben zusammen, alle gleichzeitig. Und am Freitagnachmittag oder am Donnerstagnachmittag ist der Stress dann groß und die Warteschlange auch wieder groß. Genauso groß wie bei der Reparaturabgabe am Mittwoch oder wann auch immer.
Ja.
Und mein Tipp ist einfach, vernünftige Abholtermine mit dem Kunden auszumachen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ihr Fahrrad ist fertig am Donnerstag um 16.35 Uhr oder von mir aus auch um 16.37 Uhr, hört sich das so an, als wenn die Werkstatt exakt zu dem Termin fertig ist und das ein ganz konkreter Termin ist. Diese Terminabsprache suggeriert dem Kunden, pünktlich da sein zu müssen. Und er wird sehr viel näher an der verabredeten Uhrzeit da sein, als wenn man sagt, komm mal am Nachmittag vorbei.
Ja, du kannst ja auch dann gleich fragen. Du kannst ja sagen, passt das für Sie?
Ja, ja, klar. Man kann auch dann natürlich abchecken, ob 16.37 Uhr besser ist oder 17.45 Uhr.
Ja. So,
dann hat man aber einen fixen Termin und man muss ja dann nicht alle auf den gleichen Termin legen. Das wäre jetzt schlau, sondern alle nacheinander und kann die dann in Ruhe abarbeiten. Ganz, ganz kleine Veränderung ist das nur, statt nachmittags oder statt am Abend zu sagen, genaue Uhrzeit.
Na, wir haben ja schon immer gesagt, dass das, was in der Fahrradwerkstatt passiert, eigentlich Feinmechanik ist wie beim Zahnarzt. Und die Terminvergabe kann ja genauso wie beim Zahnarzt erfolgen.
Ja, genau, aber exakt. Hat den Vorteil, dass dann alle pünktlich sind und dann hast du einen geregelten Ablauf. Also der Vorteil ist wirklich groß.
Naja, und ich muss ja gestehen, ich bin ja durchaus auch, habe Erfahrung mit verschiedenen Ärzten, die das unterschiedlich machen. Mein Zahnarzt gibt mir einen genauen Termin und ich komme aber auch sofort dran. Ich muss da nie warten.
Ja, genau.
Genau. Und ich freue mich darüber. Weil mein Allgemeinmediziner, da sitze ich immer erstmal noch eine halbe Stunde im Wartezimmer und ärgere mich. Und denke mir irgendwie so, okay, der kriegt es nicht anders organisiert. Und so, jetzt sind die Bedingungen da vielleicht auch andere, ich verstehe das, aber besser finde ich die erste Variante.
In jedem Fall.
Genau.
Also von daher.
Sehr guter Tipp.
Kleine Veränderung, große Wirkung.
Jetzt noch ein letzter Punkt, weil wir da vorhin auch so kontrovers drüber gesprochen haben, aber der sinnbildlich dafür ist, den Mut für Veränderungen zu haben. Deswegen nehme ich ihn nochmal mit rein. Der Hinweis war, ein Pop-Up-Store für Fahrradbekleidung zu machen. um das auszuprobieren. Und du hast ja zu Recht kritisch nachgefragt, wie ist das eigentlich, wird die Ware so auf Kommission geliefert, kann man die dann wieder zurückgeben, wenn es nicht funktioniert und so weiter. Das sind berechtigte Fragen, aber ich habe nochmal dagegen gehalten, habe gesagt, grundsätzlich solche Dinge auszuprobieren, mal für 2-3 Monate eine Marke auszuprobieren oder ein Segment, was man, an das man sich bisher nicht rangetraut hat. Oder wie wir schon mal gesagt haben, Gebrauchträder in einem Pop-Up-Store zu machen. Klar ist das keine kleine Veränderung, weil du musst Personal vorhalten, du musst auch dort Öffnungszeiten haben und so weiter. Aber den Mut, sowas auszuprobieren, den können wir doch immer nur gut finden, oder?
Ja, das kann ich auch nur gut finden. Ich, also meine Kritik, also nicht Kritik, sondern meine, mein Einwand war eigentlich eher dahingehend, das ist eigentlich eine Riesenveränderung, also eine Riesen, auch eine Riesenaufgabe. Einen Raum finden, den man mieten kann, Personal finden, was man für 2 oder 3 Monate beschäftigt, Firmen finden, die einen für 2-3 Monate testweise beliefern und das auch noch ohne das Risiko, die Ware zu behalten. Also da ist, das ist eine relativ große Aufgabe. Ich finde, das ist keine kleine Veränderung, aber auf jeden Fall eine lohnenswerte, wenn es man kann mal gute Sachen ausprobieren.
Naja, und wir haben einen Kollegen aus Mainz, der hat das Ganze von seinen Azubis machen lassen.
Ja, Möglichkeiten gibt es sicher.
Als Projekt.
Als Projekt, gar keine Frage. Es gibt Möglichkeiten. Ich, wie gesagt, ich weiß nur nicht, ob das der Vergleich jetzt zu, ich nenne statt nachmittags eine exakte Uhrzeit und ich mache mal eben Pop-Up-Store auf, ist halt, das eine ist klein, das andere ist dann nicht mehr so klein. Uwe, ich weiß noch was. Ich bin jetzt bin ich ein bisschen on fire. Mir fallen ja immer noch ein paar Sachen ein und Marlene hat mir auch noch gerade eine eingeflüstert oder 2 oder 3 sogar. Vielleicht muss ich vielleicht 1 oder 2 davon noch erwähnen.
Mach mal.
Schaffen wir das noch?
Ja.
Also eine Geschichte, die wir eingeführt haben, wir haben so ein kleines Klappkärtchen, was wir jedem Kunden nach der Reparatur mitgeben, gerade wenn er eine Wartung gemacht hat. Da steht sowas so sinngemäß drauf, dein Fahrrad freut sich auf dich, freue mich wieder bei dir zu sein, dass wir wieder schöne gemeinsame Touren unternehmen können. Und da ist immer ein 20-Euro-Gutschein bei für die nächste Reparatur. Und zwar, wenn du eine Wartung gemacht hast, und die nächste Reparatur innerhalb von 12 Monaten, also die nächste Wartung innerhalb von 12 Monaten oder 2000 Kilometer machst, dann ist die Wartung 20 Euro billiger.
Ihr Füchse.
Naja, wir haben es eingeführt und die Leute nutzen das und die kommen dann tatsächlich in diesen Wartungsintervallen, so wie wir das vorhaben und so wie wir uns das wünschen.
Ja, ist schon klar, der Aufwand ist dann auch viel geringer.
Ja.
Sehr gut. Schlau, schlau, schlau.
Und das andere ist eine VSF-Geschichte, die, die ich als erster nutzen durfte jetzt.
Ja.
Und zwar gab es ja immer jahrelang die Feedback-Postkarte. Und es war ja immer schon oder von vielen seit Jahren schon die Bestrebung, das doch digitaler zu machen.
Ja.
Ich bin ja eigentlich großer Fan der Postkarte und immer noch Verfechter der Postkarte. Und dann habt ihr, glaube ich, beim VSF entschlossen, beschlossen, dass gerade ich als erster diese Lenkeranhänger bekomme, damit ich endlich von der Postkarte wegkomme, oder? Das habt ihr mir so untergemogelt, ne?
Genau, wir haben dann mit Even das zusammen entwickelt und das war auch ganz toll, ging flott. Wir haben das schnell umgesetzt und es ist richtig toll geworden. Also es gibt einen Lenkeranhänger jetzt, wo ein QR-Code drauf ist und wo man dann irgendwie seine Werkstattleistung oder deine Werkstattleistung dann bewerten kann. Und das ist wirklich ein cooles Ding. Spart uns die Postkarte an der Stelle und das Ding hängt genau an der richtigen Stelle. Man muss nicht mehr überlegen, wie mache ich das jetzt mit der Postkarte hin oder her, sondern es hängt dann schon immer am Lenker. Super.
Steht Help drauf.
Help.
Help. Ja, also die muss man allerdings individualisieren, weil ja der QR-Code auf den Laden und auf die Ladenadresse einzahlt, ne?
Genau.
Okay, also wir merken schon, uns fällt da noch ganz viel ein und wir können auch noch, wir haben ja noch ein paar Zuschriften, aber ich glaube, wir haben jetzt schon so viele Sachen, wenn du davon 2 oder 3 umsetzt in deinem Laden, wenn du davon auch nur eine Sache umsetzt, dann ist dir schon sehr geholfen und ich glaube, das war schon mal, da waren schon mal ganz viele Tipps bei. Ich habe auf jeden Fall schon mal was mitgenommen.
Ja, und ich möchte mich bedanken, weil wir waren ja das letzte Mal ein bisschen böse, dass wir keine Rückmeldung gekriegt haben und jetzt haben wir aber wirklich von einigen gute Hinweise bekommen. Also ich bedanke mich bei den Füchsen aus Groß-Gerau, bei dem Martin von Veloscope, bei dem Thomas aus Halle, bei dem Gerd von BDO, bei Chrysant aus Sylt, bei Jan aus Husum, bei Andreas aus Mainz und bei Even aus Rostock.
Sensationell.
Ja.
Pack das mal in dein Topcase.
Also vorhin schon genannt und jetzt nochmal erklärt. Im Topcase legen wir den Türhänger. Was ist das? Ein Türhänger?
Anhänger.
Bitte?
Mal Lenker, ich würde es einen Lenkeranhänger, Lenkerlabel nennen, keine Ahnung.
Der sozusagen den Kunden den QR-Code für die Bewertung der Werkstattleistung übermittelt und der ein ganz großes Help, also Hilf bitte, vorne dran hat mit einer kurzen Erklärung. Das ist das, was wir in den ins Topcase legen. Das muss noch individualisiert werden, aber so habt ihr schon mal ein Muster, wie das Ding aussieht und das könnt ihr euch bestellen und wir schicken es euch zu.
Ja, da ist ja auch nicht nur ein Muster drin, ihr kriegt dann irgendwie 4, 5, die passen ja so, oder 10, die passen ja in so einen Briefumschlag rein. Übrigens auch eine ganz kleine und wichtige Geschichte dabei, dieser Lenkanhänger kann auch für euch das perfekte Signal sein, dieses Fahrrad ist fertiggestellt und kann an den Kunden übergeben werden. Weil das ist bleibt immer dran am Rad und funktioniert super.
Das ist der heiße Scheiß.
Thorsten, ich glaube, du hast wirklich jetzt den entscheidenden Gamechanger für unseren heißen Scheiß, oder?
Na, ich weiß nicht so genau, aber ich freue mich so, riesig darüber, dass ich den Garmin 1050 habe. Ich habe vorgestern hat mich ein Freund gefragt, warum er denn jetzt vom 1030 wechseln sollte auf den 1050 und ich habe nur als Antwort bei WhatsApp geschrieben, Klingel.
Okay, das heißt, der Garmin hat eine Fahrradklingel inkludiert oder was?
Du brauchst einfach nur aufs Display tippen, eigentlich einmal drauf tippen, dann bist du auf der Oberfläche und dann ist da dieses Klingelsymbol, trippst du nochmal drauf und dann klingelt der.
Ach ja.
Eine Fahrradklingel so.
Ja. Ring. Ja, der Wahoo hat das übrigens auch, die neueste Version. Mein Kumpel hat sozusagen den neuesten Wahoo und auf dieses Gimmick bin ich ehrlich gesagt auch neidisch, weil das brauchst du ja immer wieder.
Ja, vor allen Dingen fährst du einfach los mit dem Rennrad und dann hast du keine blöde Klingel da dran oder irgendwie sowas, sondern du hast das einfach im Garmin schon inklusiv und die funktioniert wirklich gut. Die ist laut genug, die funktioniert, die Leute hören das als Fahrradklingel, die Reaktionen sind gut, also wirklich ziemlich perfekt. Und wenn auch das einzige Argument ist, warum du Kunden neues Garmin verkaufst, dann ist das vielleicht das entscheidende Argument und möglicherweise einfach genau das richtige Argument.
Sehr gut. Also, okay, habe ich auch nicht dran gedacht, dass wir jemals dahin kommen, eine Klingel fürs Rennrad zu empfehlen, aber ist ja völlig richtig.
Ja, und egal, wo du es dran hast. Ich habe es ja, also mein Garmin habe ich am Reiserad dran, mein Garmin habe ich am Gravel dran, mein Garmin habe ich am Rennrad. Also, ich habe ja immer die gleiche Fahrradglocke dabei. Also, ich finde es einfach fantastisch.
Sehr gut.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
So, kleine Läden, das ist ja eigentlich das nächste Mal unser Thema, Uwe. Aber ich weiß immer nicht so genau, was kleine Läden sind. So also, Viertelmillion Umsatz, 500.000, 1 Million. Was ist denn ein kleiner Laden? Oder sind 3 Millionen ein kleiner Laden? Was sagst du?
Das hat sich einfach verändert durch die E-Bikes. Also ich will sagen, durch die E-Bikes und die Umsätze, die mit E-Bikes und dem Verkaufspreis, der mit E-Bikes generiert wird, ist ein kleiner Laden unter 1 Million.
Okay, also kleine Läden unter 1 Million, das ist nächstes Mal unser Thema und dann wird das Thema ja sein, haben die überhaupt noch eine Chance? Weil ich habe jetzt so ein paar News und Nachrichten aus der Branche gehört, wo gesagt wurde, also unter 1 Million brauchst du eigentlich gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Da müssen wir aber drüber reden, oder?
Da müssen wir drüber reden.
Du bist Fahrradhändler oder arbeitest in der Fahrradbranche? Bikes for Future ist der Podcast, in dem du erfährst, was gerade los ist, wer oder was angesagt ist. Du profitierst von Lösungen, die dich in deinem Fahrradbusiness wirklich weiterbringen. Durch die Episoden begleiten dich deine Branchenexperten Uwe Wöll und Thorsten Larschow vom VSF, dem Verbund der Fahrradhändler.